Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
Willkommen bei He-Mans Machtschädel, liebe Leute, liebe Freunde der leichten Unterhaltung. Heute haben wir im Angebot eine Konferenz der Bösen, einen kosmischen Magier, eine kolossale Kampfmaschine, gleich zwei Robotpferde, sogar eine Energieglocke, mindestens Körbchengröße E, Felsklippen und Erdkuhlen, machtlose Götter, die in Höhlen hausen und. Das wird heute eine Wahnsinnsfolge, das verspreche ich euch. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören. Ja, ihr wisst, ich bin nicht allein in dem Podcast. An dieser Stelle begrüßt euch normalerweise ein anderer, den ich jetzt begrüße, und zwar meinen lieben Freund und Master of the Podcast Universe, den Olli. Olli, wie geht's dir? Bist du gut drauf und knapp dran? Also knapp dran am Mikro, meine ich.
Hallo wieder, hallo liebe Leute da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Ja, ich weihe heute meinen neuen Mikroständer ein und ich sagte, das ist eine Wohltat für mein Kreuz. Ich habe wirklich schon gespürt, ich habe wirklich sehr viel gepodcastet mit dir beim Machtschädel und auch mit dem Chrissy natürlich drüben bei den Händen, bei die rechte und die linke Hand des Podcasts, beim Helden-Podcast. Und ja, mein Kreuz. Ich sag dir, dem ist nicht gut gegangen. Jetzt habe ich diese Lampe, möchte ich fast sagen. Schaut aus wie so eine Lampe oder so ein Greifarm von einer Lampe. Und jetzt geht es mir sehr gut. Da freue ich mich.
Das finde ich wunderbar. Ab jetzt podcastet Olli immer nur mit Ständer. Da bin ich ja gespannt, wie viel Energie das reinbringt in den Podcast.
Mit Ständer und mein Mikro schaut aus wie ein Zapferl.
Ja, cool.
Aber nicht wie ein Zipferl.
Ja, sehr gut. Ja, ich bin heute wirklich in vollster Vorfreude auf diese Folge. Skeletors Sieg, der Titel allein, der spricht ja schon Bände. Also das war einfach eine Kassette, die, wie ich die als Kind gesehen habe, die musste man ja kaufen. Wenn schon Skeletors Sieg draufsteht, dann verspricht das natürlich einiges.
Ja, Dieter, mir hat es auch schon wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wahnsinnig viel Spaß. Die erste Szene legendär, werden wir natürlich uns genauer dann damit auseinandersetzen. Und die macht gleich so viel Spaß, so viel Laune. Und ich freue mich jetzt sehr, mit dir diese Folge genauer zu analysieren. Heute mal wieder zu zweit. Das ist ja mittlerweile schon fast was Seltenes geworden, ja, ganz genau. Heute mal ohne Gast und heute mal ein bisschen wieder auf Zug, haben wir gesagt, damit wir unseren Leuten, unseren Fans, die draußen drauf warten, dass das Hörspiel von uns natürlich perfekt auseinandergenommen wird, werden wir das natürlich delivern und nicht zu viel um den heißen Brei herumreden.
Genau, also heute in gewohnter Zweisamkeit, der Olli und der Dieter bringen euch das Hörspiel näher. Du Olli, aber da haben uns die Jungs von Reds ein bisschen unter Druck gesetzt mit der Ansage, dass wir jede Woche delivern sollen.
Allerdings, ich fürchte, die bringen uns auch in finanzielle Nöte, weil mit beiden Podcasts, mit dem Helden-Podcast auf www.derpodcast.at und mit dem He-Mans Machtschädel, da gibt es natürlich nur einige Minuten auf dem Host hochzuladen und auch Zeit ist natürlich immer so eine Sache mit einem Hauptberuf und einer Familie nebenbei. ja, aber wir werden natürlich trotzdem versuchen, immer halbwegs dran zu bleiben.
Genau. Wir bemühen uns da, unseren Zuhörern, unserer geneigten Hörerschaft da auch wirklich in regelmäßigen Abständen, wie lange die auch immer sind, da gute Unterhaltung zu bieten. Ja, und bei guter Unterhaltung, da fällt mir jetzt auch noch ein, Olli, es Kannst du dich noch erinnern? Es gab da ein Interview mit unserem HG Francis. Ein Interview leider in sehr schlechter Qualität, das auf YouTube zu finden ist, wo er interviewt wird. Ich glaube, das war so ungefähr 2008. Und wo er so ein bisschen befragt wird zu den Masters. Weißt du, warum er dieses Interview, das übrigens sehr interessant ist, man erfährt sehr viel und bekommt einen guten Einblick, weißt du, warum mir dieses Interview gerade bei dieser Folge eingefallen ist?
Na, keine Ahnung, warum?
Ja, es ist sehr interessant zuzuhören. Der HG Francis, der sagt nämlich immer Skeletor. Also er betont das erste E so, er betont die erste Silbe. Das erste E so ein bisschen länger, so ganz klassische deutsche Betonung. Und es klingt aber irgendwie für mich immer wieder sehr lustig. Und ja, HG Francis, Skeletor. Und heute in der Folge kommt auch Jitsu zum ersten Mal vor. Und Jitsu, der wird ja von einem Schweizer gesprochen, wie wir bald hören werden, der sagt auch, der sagt Skeletor anders als wie die anderen. Er sagt auch so, Skeletor. Unterschiede in der Aussprache, sind dir die aufgefallen?
Auf jeden Fall. Das solltest du auf jeden Fall machen, heute dich zu Ehren des HG, denn auch beim Namen an seine Aussprache zu bedienen.
Und zu Ehren des HG, wie wir ihn nennen, werde ich heute versuchen, immer Skeletor zu sagen und nicht Skeletor.
Genau, und wenn ich dran
mal,
denke,
ob mir das gelingt.
Wenn ich dann denke, dann werde ich es machen wie die Gisela Trove, die sagt immer Skeletor.
Skeletor. Stimmt, ja.
Also mit A hinten.
Stimmt. Ja, richtig.
Skeletor hat euch eine Falle gestellt.
Ja. Und auch aufgefallen bei diesem Interview habe ich auch dazu gelernt, da wird gesagt, Europa, die Produktionsfirma der Masters Hörspielreihe, hat ihren Sitz in Quickborn. Woher kennen wir Quickborn, lieber Olli?
Naja, natürlich von unserem lieben Mikey.
Von unserem Mikey Krüger, auch eine Ikone, möchte ich fast sagen, der über Jahrzehnte, der 70er, 80er und bis in die Jetztzeit. Also Olli, irgendwie jetzt mit Europa und mit Mike Krüger, der ja in Quickborn jahrelang gewohnt hat, da haben doch einige Stunden auf Kassetten, die wir gehört haben, sind wohl von dort gekommen.
Ja, schaut so
unglaublich
aus. Unglaublich. Cooler, interessanter Fun Fact auf jeden Fall.
Genau. Ja, du, aber dann, wir haben gesagt, heute auf Zug, oder? Dann lass uns gleich mal reingehen. Die Folge Skeletor Sieg, wir beginnen wie immer mit dem Cover. Das Cover, ja, auf dem Cover sieht man Skeletor in einer kämpferischen Pose. Er hält sein Schwert hoch erhoben, das Schwert scheint zu glühen. Hinter ihm aus einer Höhle oder entweder aus einer Höhle heraus oder vor einem Felsen biegt Battlebones um die Ecke. Das Monster, der Sammelsaurus, der in dieser Folge auch vorkommt. Ja, das Poster ist, nein, Poster sage ich schon, das Cover macht schon Eindruck. Es sieht Skeletor man sieht ihn sehr, sehr kämpferisch und sehr entschlossen, oder? Was sagst du?
Ich kann es aus seiner Mimik nicht genau herausdeuten, ob er jetzt da wirklich entschlossen ist. Es wirkt eher so, wie wenn er ein bisschen schlecht wäre. Aber auf jeden Fall, cooles
das
Cover.
Das grüne Gesicht hat er immer, nicht weil ihm schlecht ist.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt. Ja, gefällt mir sehr gut. Skeletor schaut schon ein bisschen billig aus, finde ich da. Aber dass er überhaupt einmal der Träger des Titels ist, der Held des Titels und ganz alleine am Cover oben ist, also wenn man den Battle Bones natürlich jetzt mal außen vor lässt. Alleine das finde ich cool und hat mir als kleiner Junge schon sehr, sehr gut gefallen.
Genau. Man sieht keinen Kontrahenten. Skeletor steht wirklich alleine da, wie wenn er eigentlich schon alle besiegt hätte, oder? Wo ist hier ein He-Man, wo ist ein Man-at-Arms oder ein Stratos? Keiner da. Skeletor mit seinem Kampfgenossen Battle Bones und So wie es aussieht, würde das Cover vermuten lassen, hat Skeletor schon alle besiegt.
Ja, also er wird ein Sieger sein, lieber Dieter. Er wird ein Sieger sein.
Du, und er hat irgendwie, die Beine glühen bei ihm auf diesem Cover, oder? Das ist auch etwas seltsam. Aber es ist ja auch wieder so ein, so ein rötlicher Hintergrund. aber Skeletor steht auch auf einem Felsen. Und rund um seine Beine beginnt es irgendwie so orange zu leuchten, kommt mir vor.
Richtig, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, in Wirklichkeit wirkt es überhaupt so, wie wenn einfach zwei Fotos gemacht worden wären, in der Mitte auseinandergerissen und dann wieder zusammengesetzt. Es passt eigentlich nicht wirklich gut zusammen. Ja, wie gesagt, schaut ein bisschen billig aus. Gibt es wesentlich bessere jetzt vom Design her, aber sonst jetzt von der Pose und von dem, was es auf den Inhalt schließen lässt, gefällt es mir sehr gut.
Von der Pose her fantastisch, genau. Ja, dann lesen wir den Klappentext vor. Möchtest du diesmal oder soll ich?
Ja, sehr gerne. Herzlich gerne, wenn ich die Ehre haben darf.
Natürlich.
Dafür werde ich dir vielleicht heute eine andere Ehre erweisen am Ende des Podcasts, lieber Dieter.
Da freue ich mich schon drauf.
Skeletor beruft die Konferenz der Bösen ein und die Beherrscher der Unterwelt versammeln sich in der Burg Drachenstein. Auch Sodak ist erschienen, der kosmische Magier, der die Zukunft aller Eternia kennt. Und er sagt einen Sieg für Skeletor voraus. Das war's schon.
Genau so ist es. So, ja, kommen wir zu die Sprecher, oder? Wir haben dieses Mal mit Evelyn Katja Brügger als neue Sprecherin dabei bei den Masters-Hörspielen. Ja, die Katja Brügger ist eine deutsche Schauspielerin sowie Hörspiel- und Synchronsprecherin. Sie war am Theater in Hamburg, Bremen, Köln. Auch im Fernsehen war sie präsent in einigen Filmen. Als Synchronsprecherin kennt man sie vor allem aus der Serie Die Sopranos. Da hat sie die Eddie Falco gesprochen. Auch Kim Delaney aus NYPD Blue hat sie gesprochen und die Ellie Walker aus Profiler. Alles Serien, zu meiner Schande, die ich nicht gesehen habe, also leider auch nicht Die Sopranos. Aber ja. Ja, und in Hörspielen ist sie bekannt, oder kam sie auch vor in TKKG, Fünf Freunde, die drei Fragezeichen. Und, Olli, sie war auch in She-Ra zu hören, und zwar als Entrapta. Ja, also die Katja Brügger in den Masters-Hörspielen, das war für mich überraschend, weil mir war sie schon irgendwie präsent, auch die Stimme und so weiter. Sie kommt tatsächlich nur in zwei Folgen vor, nämlich in dieser Folge Skeletors Sieg und dann noch in die Pyramide der Unsterblichkeit. Hat mich überrascht. Ich habe sie irgendwie in Erinnerung gehabt, dass sie öfters mal ihren...
Das finde ich interessant, dass du das sagst, Dieter, weil das ist mir genauso gegangen. Also für mich war die Evelyn, wir werden uns auch hier wieder an den Hörspielen orientieren müssen, auch wenn du das natürlich ganz besonders kritisierst, zu Recht. Aber mir ist sie auch nicht, also mir ist sie auch präsenter in Erinnerung gewesen, als ob sie öfters vorgekommen wäre. War überrascht, ja? Okay, ja, du hast ja schon, oder ich eigentlich, habe ja schon gesagt, dass überhaupt ganz viele natürlich beziehungsweise ich habe von der legendären Anfangsszene geredet und es werden ja ganz, ganz viele neue Figuren hier vorgestellt. Natürlich auch aus Marketinggründen, wobei mir persönlich das sehr gut gefällt. Ich finde, das haben sie organisch gemacht, dass vielleicht ganz am Schluss das Robotpferd noch mit rein zu quetschen, war vielleicht dann schon ein bisschen zu viel des Guten, aber prinzipiell
haben sie... Ja, immerhin haben sie Battle Bones nicht noch reingequetscht, den Roton.
Genau.
Das wäre auch eine coole Vorstellung gewesen. Und der Roton, ein sich drehendes, feuriges, gefährliches Gerät.
Und jetzt die Burg Drachenstein. mit Mikrofon. Ja, ja, genau. Da stimmt, da wäre noch Luft nach oben gewesen. Aber viele davon sind natürlich nicht im Inlay gelandet und einige kreisen auch im Internet nach wie vor als Mythen herum, beziehungsweise als noch immer nicht herausgefunden. Und wir haben in dem Fall auch nicht so viel herausfinden können. Also bei Jitsu ist es entweder Pinkers Braun oder Wolfgang Kubach. Also diejenigen, die es wissen, die können uns da gern schreiben. Ich muss auch gestehen, dieses Mal haben wir uns bei den Sprechern nicht so extremst lange auch im Internet herumgetobt und herumgetrollt und getollt, wie wir es teilweise schon gemacht haben. Aber
für vier Sätze, die der Jitsu sagt, haben wir uns diese Mühe diesmal nicht gemacht.
Ja.
aber immerhin sagt er, Skeletor, rechne nicht auf mich. Ich muss jetzt schauen, dass ich das wirklich durchziehe. Skeletor.
Auf jeden Fall, der Pinkers Braun ist 1923 in Zürich, wie du schon mal erwähnt hast, geboren und ist 2008 in München verstorben. War ein Schweizer Schauspieler, Theaterregisseur, Hörspielsprecher sowie Übersetzer und Sprecher von Hörbüchern. Natürlich ist er auch als Darsteller in vielen Rollen zu sehen gewesen, hauptsächlich in Edgar Wallace Filmen, war da oft ein zwielichtiger Charakter. Okay. Und insgesamt ist er in 120 Fernsehspielen und Serien aufgetreten, darunter natürlich auch in Derrick, wie viele andere auch von dieser ganzen Riege. Und ja, die doch markante Stimme auch, die hört man in der Hörspielwelt, insbesondere bei seiner Rolle als William von Baskerville in Der Name der Rose und als Charles Baron in Die drei Fragezeichen in der Episode Die bedrohte Ranch.
Richtig, also doch eine bekannte Stimme und wohl auch ein bekanntes Gesicht. Ja, Pinkers Braun war das.
Genau.
Gut, dann haben wir noch Clawful, der auch zum ersten Mal vorkommt in dieser Episode. Und da sind wir auch nicht so ganz schlau geworden. Da haben einige Rezensienten, die wir auf hörspielland.de oder auch auf Plenty Turnier gefunden haben, spekulieren, dass Clawful von Manfred Schermutzki gesprochen wird. Ein anderer meint Erich Köhler. Und ich glaube, auf Planet Eternia habe ich gelesen, da meinen sie, dass Clawful sogar eine Frau spricht, die Beate Hasenau. Ich kann es nicht sagen, ganz ehrlich, wenn irgendwer da draußen von euch hier mehr Infos hat, schreibt es uns doch, das würde uns interessieren. Wer ist Clawful?
Ganz genau. Du hast auch den Jürgen Thormann nochmal aufgeschrieben, den hatten wir natürlich bereits schon einmal in der Besprechung, aber vielleicht hier nochmal kurz erwähnt, weil es gerade passt, wirkt fast, wie wenn es ein anderer Sprecher teilweise wäre, weil er sich scheinbar die Nase zuhält oder sonstige Substanzen
weil er so verschnupft
oder
ist.
Getränke vorher genommen hat. Also der Bursche, ja. der Lon Marmein, der lebt auch noch.
Naja, also da wird ja angenommen, und das klingt für mich auch schlüssig, nachdem Jürgen Thormann ja nicht nur Sodek spricht, sondern auch Ramen, muss er da einfach in der Stimme modulieren und ja, damit man die zwei Personen auseinanderhalten kann, beziehungsweise nicht sofort den Ramen im Kopf hat, wenn er eigentlich Sodak sprechen soll. Und wie gut ihm das gelingt, darüber ist sich das Internet auch nicht so ganz einig. Viele sagen ja, sie finden das furchtbar, diese näselnde Stimme. Mich, ehrlich gesagt, hat's nicht gestört. Das ist halt einfach, wie soll ich sagen, dieses Näselnde, das kennt man auch aus dem alten Wien zur Monarchiezeit, oder? Das ist so ein bisschen das hohe Bürgerliche, das passt ja auch so ein bisschen, oder?
Ja.
Also wenn der Sodak nicht kosmischer Magier wäre, sondern irgendwie Offizier in der kaiserlich-königlichen K&K Armee, dann würde wahrscheinlich
Kellner im Heurigen. Schamster Diener, habe die Ehre.
Ja, der Herr Sektionschef ist auch wieder da.
Ja, und ich habe ganz kurz mal überlegt, höre ich da jetzt Snoutbout? Ja? Weil tatsächlich mit seiner elefantigen Anmutung da war ich mir auch mal kurz unsicher. Ist es aber natürlich nicht. Aber ja, ich persönlich bin kein Fan davon, muss ich gestehen, dass man mitten unter der Serie dann seine Art, jemanden zu sprechen, so ändert. Und zwar wirklich einschlägig. Hat mir persönlich nicht gut gefallen.
Naja. Ja, wobei er halt zum ersten Mal normal reden muss, weil in den anderen Folgen ist er entweder so, war die Stimme irgendwie so aus der Ferne mit Echo-Effekt oder mit Hall. Mhm. Da, wie zum Beispiel bei der Hülle, wie bei Sternenstaub. Oder auch bei Ebene der Ewigkeit, da war der Jürgen Thormann als Zodak die Bodenspalte. Mhm. Auch da war seine Stimme immer irgendwie verzerrt. Und in dieser Folge muss er halt normal reden und da kann er jetzt nicht so reden wie Ramen. Also richtig. Irgendwo muss er da einen Unterschied machen.
Das stimmt. Ja.
Genau.
Ja, also auf die haben wir uns jetzt mal beschränkt. Ich würde es mal sagen, aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, heute ziehen wir es ein bisschen schneller durch. Verschieben wir den Battle Cat, den haben wir, glaube ich, auch noch nicht besprochen, oder? Verschieben wir vielleicht noch auf die nächste oder übernächste Folge, oder?
Ja, spätestens auf die übernächste. Ja, Olli, dann kommen wir mal zur Handlung. Was passiert in dieser Geschichte? Ja, die Story beginnt in Snake Mountain, wo Skeletor die Konferenz des Bösen einberuft. Aus allen Teilen des Planeten kommen die Dämonen zusammen, um einen Plan zu überlegen, wie sie He-Man besiegen können. Ein Plan ist grausamer als der andere. Sie überlegen Schlachtpläne und können sich nicht so richtig entscheiden, welcher denn der beste ist. Unter dem Bösen war auch Sodek, der kosmische Magier. Der hat ja die Gabe, die Zukunft aller Eternia vorherzusehen. Und Evil-Lyn kommt dann auf den guten Gedanken, doch einfach mal Sodek zu befragen. Er möge einen Blick in die Zukunft werfen und ihnen verraten, mit welchem Plan sie nun über die Masters siegen können. Ja, Sodek folgt nach einigen Widerwillen auch dieser Aufforderung von Evil-Lyn und schließlich prophezeit der kosmische Magier den Dämonen auch genau das, was sie hören wollen. Er sagt, He-Man wird geschlagen und unser Skeletor, den ich heute nur so aussprechen werde, wird ein Sieger sein. Ja, in Eternis wusste man natürlich nichts von dem Ganzen, von dieser Riesenkonferenz des Bösen. Man-at-Arms entwickelte eine neue Waffe, den Desintegrator, mit dem man feste Materie auflösen konnte, während dessen sich Prinz Adam zu einem Ausritt mit Streetor entschied. Streetor, das geniale Robotpferd, das Man-at-Arms ja in der Folge zuvor erfunden hatte. Ja, als Adam da mit Streetor unterwegs war, erschien dann Soar, die Zauberin von Grayskull, und sie warnt den Prinzen vor einem Angriff Skeletors und man muss sich hüten, denn Skeletor trägt das Zeichen des Sieges. Ja, mit dieser Nachricht überrascht trifft Prinz Adam dann schließlich auf Bassoff. Bassoff meldet Adam, dass Treeclops und Trapjaw mit einer Kampfmaschine anrücken und nachdem Adam Bassoff weggeschickt hat, verwandelt dieser sich auch schleunigst in He-Man und stellt sich Trapjaw und Treeclops gemeinsam mit Orko in den Weg und es gelingt He-Man mit Orko, die beiden auch in die Flucht zu schlagen. Trapjaw hat hier auch das Robotpferd von Skeletor Nightmare mit dabei, auf dem Trapjaw reitet. Ja, nach diesem kurzen Sieg finden sich aber He-Man und Orko in einer Energiefalle wieder, eine Energieglocke, wo sie nicht entfliehen können, sogar Orko kann sich nicht aus ihr herausbeamen. Somit waren unsere Helden gefangen, als Skeletor dann den Großangriff auf den Königspalast startet. Mit allem rückt er an, ja, mit allen Verbündeten, mit der Kampfmaschine und mit einem riesigen lebenden Skelett eines Drachen, das Skeletor Battlebones nennt. Ja, den Masters droht eine Niederlage. Ohne ihren Held He-Man scheinen sie gegen diese Übermacht Skeletors nichts ausrichten zu können. Es gelingt manchmal. Aber da erhält Teela dann nun doch eine telepathische Nachricht von der Zauberin von Grayskull. Sie wird informiert, dass He-Man gefangen steckt, und Man-at-Arms macht sich dann auch gleich mit Man-E-Faces auf den Weg, He-Man zu befreien, was ihnen auch gelingt. Als He-Man nun endlich aus der Energiefalle befreit wurde, macht er sich auch drauf und dran, in die Schlacht um den Königspalast einzugreifen. He-Man taucht auf, das ist natürlich ein Schock für die Dämonen des Bösen, und nach einigen Schlägen mit seinem Schwert ergreifen die Kämpfer für das Böse auch schon die Flucht, und sie versammeln sich entmutigt und geschlagen wieder in Snake Mountain. Dort verstehen sie natürlich die Welt nicht mehr. Es wurde ja vorausgesagt, dass Skeletor siegen sollte, und da richten sie ihren Zorn auf Sodek, denn er hat ja schließlich gesagt, dass Skeletor siegen werde. Und der kosmische Magier erklärt nun auch den Kriegern des Bösen, dass sie im Wespenturm angreifen sollen. Der Wespenturm, die Heimat der machtlosen Götter. Dort wird Skeletor ein Sieger sein. Ja, und das machen sie dann auch. Sie brechen auf und überfallen Bassoff am Wespenturm. Orko, der bei Bassoff war, überbringt dann auch die Nachricht dieses Angriffs in den Königspalast. He-Man macht sich auf den Weg, Bassoff beizustehen. Er eilt voraus, nimmt den Windrider und unterstützt Bassoff im Kampf gegen die Bösen. Als er dort ankommt, entbrennt ein wilder Kampf zwischen He-Man, Bassoff, Orko und den Kriegern Skeletors. Im Schlachtverlauf kommt es dann auch zu dem folgenschweren Zwischenfall. Alle Kämpfer stürzen sich auf He-Man und werfen ihn zu Boden. Sie rollen über die Felsenklippe und alle klammern sich instinktiv aneinander. Und nur mehr He-Man kann sich gerade noch mit einer Hand am Felsen halten.
Und Skeletor stößt ihn runter und das ist der Sieg, stimmt's?
Ja, so möchte man meinen, genau, die Geschichte nicht. Ist dann aus. So kommt es aber nicht, lieber Olli. Skandal. Triumphierend baut sich Skeletor vor He-Man auf und sagt, ich muss nur mehr seine Hand zerschlagen und dann habe ich über He-Man gesiegt. Aber, die anderen Dämonen flehen Skeletor an, es nicht zu tun. Denn mit He-Man würden sie ja alle in die Tiefe stürzen. Auch Bassoff redet auf Skeletor ein, er solle seine Mitstreiter nicht opfern, denn dann würde er ja nie wieder Freunde finden, die ihm beistehen können. Ja, und Olli, so passiert dann auch das Unwahrscheinliche. Skeletor lässt sich tatsächlich breitschlagen, verzichtet auf einen Sieg über He-Man und lässt es zu, dass Bassoff He-Man und auch die anderen Kämpfer für das Böse nach oben zu ziehen. Ja, da war es dann, dass Skeletor sagte, er muss aber der Sieger sein, sie sollen nochmal kämpfen, He-Man muss geschlagen werden. In dem Moment taucht dann auch Sodek auf und korrigiert ihn. Sodek habe nämlich nicht gesagt, dass Skeletor der Sieger sein wird, sondern nur ein Sieger. Und das erklärt Sodek so, dass Skeletor über sich selbst gesiegt hat. Er hat seine eigene Machtgier überwunden und hat seine Freunde gerettet sich selbst überwunden, um seinen Gefährten, Freunde sind sie nicht wirklich, das Leben zu retten. Ja. Und das war Skeletor zu viel. Er war dann völlig verwirrt. Er hat sich das Ganze ganz anders vorgestellt, als dann letztendlich auch der die Nachhut eintrifft, Man at Arms mit den anderen Masters, war Skeletor eigentlich moralisch schon geschlagen und gibt nur mehr Fersengeld und die Masters können dann nur mehr Skeletor hinterherlachen. Sie lächeln über den Sieger Skeletor, der sich das Ganze doch so ganz anders vorgestellt hatte. Ja, somit also
ein besonderer Sieg. Meiner Meinung nach absolut false advertisement, aber das werden wir dann noch genauer in der Analyse, glaube ich, besprechen.
Und dann war es das auch schon. Die Geschichte ist aus. Wie gesagt, die Helden lachen über den Misserfolg des Erzfeindes und dann trollen auch sie sich von dannen und ziehen wieder zurück in den Königspalast. Ja, dann hält die Folge nicht ganz das, was sie verspricht, oder? Nicht der Sieg Skeletors, sondern nur ein Sieg.
Ja, stimmt. Ein Sieg Skeletors und alles wäre gut gewesen, was False Advertisement betrifft. Aber ja, der Sieg ist es tatsächlich nicht. Würde sagen, gehen wir mal in die genauere Analyse von dieser wunderbaren Folge.
Ja, ab zur Analyse.
Die Zeremonienszene, die legendäre Szene in der Burg Drachenstein. Beastman als Zeremonienmeister knallt dreimal auf den Boden. Bumm, bumm, bumm. Und es geht los. Er stellt sie alle vor. Er stellt Pantor vor. Er stellt Merman vor. Pantor übrigens klingt wie die Riesenratte aus den Teersümpfen. Also haben sie die gleiche Tonaufnahme oder die gleichen Sound die, verwendet.
Die vom Kerker Skeletors?
Ja, ganz genau. Ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen?
Nein, ich habe eigentlich nur so ein kurzes Fauchen im Kopf. Aber ja, Pantor, der kämpfende Leopard, vielleicht kommt er ja auch aus den Teersümpfen. Weiß man ja nicht.
Ja. Ja, Merman stelle vor, Skeletor, ich grüße dich.
Genau,
so, wunderschön. Sowieso,
der Nebel, ich kenne die Zukunft aller Eternia.
Und,
genau.
Evelyn, ich habe mir dazu geschrieben, ich weiß, das ist ein bisschen weit hergeholt, vor allem später, dann fällt mir das auch noch mal etwas mehr auf. Sie klingt ein bisschen wie Nena oder ich verbinde diese Stimme ein bisschen wie mit der Stimme von Nena. Ich weiß auch nicht, ob es jemand anderen da draußen auch so geht. Ich werfe das einfach mal rein.
Ja, kann ich insofern nachvollziehen, weil Evelyn hat ja wirklich eine tolle Stimme, muss ich sagen. Also mit richtig viel Power dahinter. Mhm. Da merkt man schon an der Stimme, die lässt sich jetzt nicht so leicht unterkriegen. Und ich sag mal, ja, führt sich auch ganz gut ein in dieser Folge. Greift gleich mal verbal He-Man an. Vor allem He-Man wird vor Angst vergehen, falls er dann noch lebt. Also so richtig, macht mal einen Einstand hier, Evelyn.
Ja, genau, so ist es.
Ja, Beastman stellt auch Whiplash vor, der Krieger aus dem Drachenland, Reptiloide aus Sfarania. Ich habe ja immer Varania verstanden und habe mir gedacht, naja, Varan kann passt, ja schon passen, oder? Zum Drachenland.
Mhm.
Genau. Ja, Whiplash kennt man ja auch schon seit der letzten Folge.
Absolut.
Neu hingegen ist Clawful, das Monster mit dem stählernen Griff. Seegladiator mit unbekannter Herkunft. Sein Unterarm ist eine mächtige Hummerschere. Also diese Vorstellung, ich finde sie ja auch großartig. Und es wird viel diskutiert, eine reine Werbemache sozusagen. Aber ganz ehrlich, oder als Kind hat man das einfach cool gefunden, diese Beschreibungen. Und das hat schon einiges hergemacht. Also ich muss auch sagen, es ist wahnsinnig gut gelungen, auch immer mit diesem Klopfen des Zeremonienstabs dazwischen, ganz wunderbar.
Es ist einfach so wie so oft, also das Arrangement und die Sprecher, die reißen das alles natürlich dann sowas von raus und bringen das Ganze auf so ein hohes Niveau, dass man es nur gut finden kann und dass es auch zur Legende einfach wird.
Ja. Ja, also wir empfehlen euch alle, bitte hört euch diesen Beginn an, ist wirklich großartig. Jitsu kommt als nächstes, Jitsu, der undurchschaubare Karatemeister. Cobra Khan wird nochmals vorgestellt, der dämonische Meister der Schlangen. Hier ganz interessant, lieber Olle, habe ich in der letzten Folge auch gesagt, da spuckt er ja Gift. Hm. Und hier wird er vorgestellt, dass er den Nebel des Vergessens speien kann.
Mhm. Ja, offenbar also, hat der HG Francis ist da getroffen geworden, weil der hat dann ganz vergessen, ihn danach nochmal einzusetzen. Im restlichen Plot.
Im restlichen Plot, das stimmt, ja. Er kommt in dieser Folge nicht vor, aber...
Ja, aber interessant. Vorher Gift, gell? Und jetzt der Nebel des Vergessens. Du hast es eh in der letzten Folge auch schon angesprochen.
Genau. Webstore, endlich einmal, oder? Auf den warten wir auch schon lange. Ja, und warum ist das so interessant, Olli, nach Webstore auf einmal Applaus und Jubelrufe, oder?
Ja, echt ganz passt überhaupt nicht dazu. Das Einzige, was ich mir immer gedacht habe, zumindest damals, möglicherweise kommt er irgendwie halt so wie Spider-Man daher, dass er da irgendwie an der Decke hängt oder so und sich runterlässt. Und das finden die Leute halt so faszinierend.
Mhm. Ja, ist auch eine Erklärung. Ich glaube ja, bei den ganzen Schergen, Skeletors von vorher, die haben ja alles, die haben ja alle was darauf gesagt, die haben Beastman geantwortet. Und Webstore, da haben sie wahrscheinlich den Sprecher noch nicht unter Vertrag gehabt. Drum hat wieder mal Stratos was sagen müssen, der da wieder als Böser im Publikum da Begeisterungsrufe ausstößt, als Webstore auftaucht.
Ja, absolut. Genau.
Aber es setzt sich fort, oder? Treeclops und Trapjaw werden dann vorgestellt. Zumindest, und auch dort hört man Applaus und Bravo-Rufe.
Ja.
Wirklich schön. Genau.
Absolut richtig, ja. Genau, ja. Und dann letztendlich auch Nightmare, wie du schon richtig gesagt hast.
Genau, Nightmare wird auch vorgestellt, das ja lustigerweise bei den Hörspielen Nightmare heißt und in der Mattel-Serie hieß das Pferd aber Nightstalker, oder? Zumindest hab's ich jetzt so im Internet gefunden. Mhm. Ich weiß allerdings auch nicht, ob es vielleicht tatsächlich in Deutschland und der Nightmare verkauft wurde, aber auf den Verpackungen, die ich jetzt mal gesehen habe, wurde es unter Nightstalker verkauft.
Immer noch besser, genau, als Albtraum.
Genau, noch richtig. Genau, ja.
Okay.
Aber lieber Olli, bei dieser ganzen großartigen Zeremonienszene, weißt du, was mir da wirklich abgeht? Mhm. Was mir da wahnsinnig gefehlt hat? The Master of Ceremony, Beastman, einer meiner Lieblinge, von den Schergen Skeletors, der wird nicht vorgestellt. Der arme Beastman muss alle erklären und wird nicht vorgestellt. Darum, Olli, möchte ich dich bitten, kannst du uns jetzt bitte mal als Master of Ceremony den Beastman vorstellen?
Ja, du hast vollkommen recht. Das ist wahnsinnig gemein und sollte ihm mehr gebühren. Ja, da hast du recht. Und okay, ich übernehme das sehr gerne. Beastman, der Knecht des Bösen. Er ist Herr über alle Bestien des Wine Jungles. Mit seinen telepathischen Fähigkeiten kann er den wilden Tieren seinen Willen aufzwingen.
Ja? Ja, großartig.
Wo bleibt das Geklatsche?
Ja, natürlich. Bravo, Beastman!
Oh.
Du gehörst in diese Runde. Ja, was du vergessen hast, ist natürlich vertrauensvoller Kurier Skeletors, der unmissverständlich seine Nachrichten überbringt.
Richtig, wunderbar. Genau. Ja, und wer auch fehlt und zumindest mittlerweile Teil eigentlich der Bösewichte sein könnte, hält sich ja schon lange genug auf Snake Mountain auf, ist der Chrissy, oder? Der Typ, der da in der ersten Folge mitgesprochen hat. Was ist mit dem? Warum ist der nicht dabei?
Unser Chrissy, der die erste Folge, der nach der ersten Folge auf geheimnisvolle Weise verschwunden ist, ja, da hast du recht. Aber du, ich könnte mir vorstellen, dass der gar nicht eingeladen wurde zur Konferenz der Bösen, oder?
Ne?
Weil da werden ja nur wirklich tapfere Kämpfer für das Böse mit Fähigkeiten und Kräften eingeladen von Skeletor, oder? Mhm. Und der Chrissy, der macht ja zu schnell schlapp. Also okay.
Du meinst, der hört nicht durch?
Der hört nicht durch.
Der steigt nach der ersten Folge schon aus. Der hört nicht 37 Abenteuer durch oder 37 Angriffe auf Eternia oder Castle Grayskull.
Der würde nach der ersten Begegnung mit He-Man oder einem Master wird der sofort schlapp machen.
Nee, das stimmt. Obwohl er ins Fitnessstudio geht.
Wirklich?
Aktuell wahrscheinlich nicht.
Ja, ins Falsche wahrscheinlich.
Ins Falsche, genau. Ich glaube, es gibt in Snake Mountain ein Fitnessstudio. Das hat mir auch sehr interessieren.
Fitness Drachenstein. Ja.
Ja, genau.
Nur dort lernst du, wie man kosmische Nüsse knackt.
So ist es. So, weiter.
Ja, okay.
Wir haben gesagt, das wird eine kürzere Folge. Wir sind auf dem Weg, es nicht zu schaffen.
Es nicht zu schaffen. Ja, also, schade.
Sehr, sehr lustig, lieber Dieter. Erstens einmal habe ich lustig gefunden, du hast es hier aufgeschrieben, ich habe es auch gelesen, Planet Eternia, die beste Masters of the Universe Seite, die es gibt, die haben Folgendes herausgefunden, und zwar, wer bei der Konferenz genau hinhörte, konnte unter den Teilnehmern einen Gaststar erkennen, nämlich keinen geringeren als He-Mans besten Freund, den Waffenmeister. Hast du das herausgehört?
Ich habe es nicht herausgehört.
Ich auch nicht.
Nein.
Stimmt es?
Ich habe es nicht herausgehört und ich habe es mir auch ein zweites Mal nochmal angehört. Also ich höre ihn nicht.
Ich habe es mir auch ein zweites Mal angehört. Lieber Manuel, du hast mir ja schon mal geschrieben, dass du uns hörst. Bitte. Sei so nett, kläre das nochmal auf und sage uns, ob das tatsächlich so ist, ob du das mittlerweile revidieren würdest oder ob was mit unseren Ohren nicht stimmt. Wo hört man hier den guten alten Walter Dies, Karl Walter Dies?
Ja, also ich höre auch schon ein bisschen schlecht, das muss ich an der Stelle auch dazu sagen, aber meine Ohren haben ihn nicht herausgefiltert.
Genau, aber lustig, dafür, weil wir schon bei lustig sind, Dieter. Das Gemurmel.
Das Gemurmel ist, also wir sind ja noch bei der Vorstellungsrunde gewesen, oder? Und danach beginnt ja, Skeletor sagt dann, und jetzt entwerfen wir unseren Schlachtplan. Skeletor sagt das natürlich. und dann beraten diese Bösen und der Sprecher, der Erzähler sagte noch, man könnte schaudern, wenn man dazu hört, ein Plan gewalttätiger als der andere. Und dann, nachdem der Erzähler fertig geredet hat, steigt man wieder so in die Szene ein mit dem Gemurmel. Und die Bösen reden so, oder, wie bei Meister Eder und seinem Pumuckl am Stammtisch. Also überhaupt nicht irgendwie, dass da Grauslichkeiten erzählt werden. Sondern es ist wirklich so ein bisschen, ja, was schon, Skeletor, dann habe ich zu ihm gesagt, geh weiter, lass dich doch heimgeigen, hey. Oder?
Ja, es ist so lustig, ich habe so lachen müssen. Ich habe mir diese Szene natürlich notiert, habe dazu geschrieben, das ist ja wie beim Pumuckl, beim Eder am Stammtisch. Dann habe ich erst dein Handout aufgemacht und gesehen, dass du genau das Gleiche hingeschrieben hast. Habe mir Tränen gelacht, schon in der Vorbereitung. War ganz witzig. Ja, absolut, so ist es.
Ja, und was wirklich, was ich da rausgehört habe, also der Whiplash erzählt irgendwie so eine Geschichte und ich habe ihm gesagt, andere Bösewichte unterhalten sich übers Wetter. Da sagt nämlich jemand, es war ja auch sehr windig und der andere sagt, ja, windig.
Ja. Super. Ja, und dann kommt Whiplash mit seinem, was sollen die Pläne? Und Skeletor ist sehr, sehr vernünftig in dieser Szene. Er ist fast schon wie ein Lehrer. Ich kann das beurteilen, weil er sagt, lasst Whiplash zu Wort kommen. Wir erreichen nichts, wenn einer den anderen nicht aussprechen lässt. Was ich schon auch sehr interessant und lustig gefunden habe, dass Skeletor hier so auf Ordnung pocht.
Ist auch nicht der Skeletor aus den ersten Folgen. Also da haben wohl die machtlosen Götter irgendwas mit ihm angestellt.
Ja.
Ja, genau. Aber wie gesagt, die Pläne, da kommt kein so ein richtiger Plan raus. Und dann natürlich kommt Evil-Lyn endlich auf den Gedanken, mal den kosmischen Magier Sodek ins Spiel zu bringen, der die Zukunft aller Eternia vorhersehen kann. Und was ich da recht lustig finde, lieber Olli, Sodek mit seiner näselnden Stimme, als er sich dann überreden lässt, sagt er dann: Ich bin etwas erregt, ich muss mich bewegen.
Ja, genau.
Also das ist ja auch großartig, oder?
Das ist richtig.
Und er hält die Bösen ja wirklich ewig lange hin. Also das ist eigentlich, da die Geschichte so einen kleinen Hänger, ist natürlich, zumindest jetzt als Erwachsener, wahnsinnig amüsant dazu zu hören. Aber Sodek redet wirres Zeugs, der Nebel ist zu dicht.
eingekifft ist.
Ja, und wirklich, er rückt nichts raus, und bis dann Skeletor dann schon so fast schon sauer wird, erst dann lässt er sich mal dazu durchringen, da was über die Zukunft zu sagen.
Ganz, ganz also stark. Und ganz, ganz ganz, ganz lustig. Sodak, der erregt ist. Und zuvor ist mir noch aufgefallen, wo ich auch wirklich laut auflachen musste, wie Evil-Lyn sagt: Einer ist unter uns, der genau weiß, welcher von unseren Plänen der beste ist. Und irgendwer sagt dann voll witzig: Ja, das ist wahr.
Yeah.
Und ein anderer sagt: Der kosmische Magier kann in die Zukunft sehen. Nämlich auch hier das R so schön betont.
Ja, Magier. Das also wird unser wird unser Schweizer der Jizu gewesen sein.
Genau, die Schweizer betonen die Worte auch falsch.
Genau. Ganz richtig.
Ja, wechseln wir in die nächste Szene. Wir gehen in den Königspalast. Auch herrlich. Tila at her best, oder?
At her best, na, also wirklich richtig gute Szene, als Teela zu He-Man, zu Adam und Man-at-Arms stößt. Da in dieser Folge Skeletor 6 sind einfach beide Frauen großartig, Evil-Lyn und Teela. Teela hat einen richtig lustigen Dialog mit Adam, der ja wieder mal nicht so ganz das versammelt, was Teela sich unter einem Mann vorstellt. Adam möchte, dass sie an seinem Rasierwasser riecht und so weiter. Erzählt von Streeter, naja, das sei doch, da braucht man nur ein bisschen Holz und etwas Blech, um so ein Pferd zu bauen.
Ja, genau.
Und Teela, das gefällt mir sehr gut, sagt dann: Adam, du bist ein Trottel.
Adam, du bist ein Trottel.
Ja, endlich sagt's mal wer, oder?
Ja, He-Man ist ein Mann.
Genau, das gleich im Anschluss. He-Man ist ein Mann.
Ja, das ist, genau. Das ist auch eins der klassischen Waves, die wir uns damals rausgeschnitten haben.
Ja,
He-Man richtig, ist ein Mann.
Ja.
Ich ertrage das. Ja, Teela, ich gebe dir die Ehre. Was macht sie, Teela, um sich abzukühlen? Ihr Gemüt.
Ja, also nachdem sie wieder so unter Feuer steht, weil sie diesen Adam, den Trottel, wie sie ihn nennt, nicht aushalten kann, sagt sie dann: Das ertrage ich nicht, ich gehe schwimmen.
Schwimmen.
Und das ist ein Satz, Olli, der ist so super, den werde ich mir jetzt auch aneignen, oder? Wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn der Mechaniker nach der Hauptuntersuchung zu mir sagt: Übrigens, das und das und das und das ist kaputt, kostet 2000 Euro. Dann werde ich einfach mal antworten: Das ertrage ich nicht, ich gehe schwimmen.
Schwimmen, ja.
Oder?
Ja.
Und dann schauen wir mal, wie sie damit umgehen.
Genau, absolut die richtige Taktik, um das Gemüt abzukühlen. Sollte sie ruhig öfters machen, dann müsste sie nicht den armen Adam so beleidigen. Ich und ein Trottel? Ach, Teela. Ja, und danach, lieber Teela, He-Man und Man-at-Arms, amüsieren sich darüber, die arme Thiele hinters Licht geführt zu haben, sie ein bisschen veräppelt zu haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, um jetzt wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, ich verstehe es nicht ganz, dass sie das machen. Also es ist das erste Mal, dass sie das hier irgendwie auch angesprochen wird, dass Thiele auf He-Man steht, dass sie verliebt in ihn ist und auch, dass sie es ihr eigentlich sagen könnten, aber es zu ihrem eigenen Spaß und zu ihrem eigenen Spaß nicht machen wollen. Und das eigentlich, wenn wir ehrlich sein, würde es ja nur zu ihrem Vorteil sein, also zum Vorteil der Guten, wenn sie es ihr sagen, denn Thiele könnte sich dann auch darauf einstellen und die Guten würden einfach noch geeinter und gestärkter sein.
Das verstehe ich jetzt mehrere Betrachtungsweisen, lieber Olli. Da muss man schon ein paar Dinge mehr bedenken. Also natürlich ist ja prinzipiell, dass dass Prinz Adam sich in He-Man verwandeln muss, das ist ja ein Risiko. Das haben wir in der Folge Kerker Skeletors schon mitbekommen. Und es wäre natürlich für unseren Skeletor wäre es ein Riesenvorteil, wenn der das erfahren könnte. Und je mehr Leute das ein Geheimnis wissen, desto einfacher oder desto risikobehafteter ist es auch, dass irgendwann mal auch jemand von den Bösen das mitbekommt. Also das, da glaube ich, oder ist meine Interpretation, sie versuchen halt das Geheimnis zu bewahren, damit es nicht zu He-Mans oder Adams Nachteil ist. Was aber wirklich stimmt, Olli, hier ist der H.G. Francis nicht ganz so stimmig, weil wenn du dich erinnerst, das war 2 Folgen vorher beim Geheimnis der Mystic Mountains, da hat ja Adam diesen inneren Monolog, wo er noch mit sich selber so spricht, ach Thiele, wenn ich es dir doch nur sagen könnte, aber noch ist es zu früh, ich darf es dir nicht sagen. Da wird was anderes transportiert, nämlich es gibt einen guten Grund, dass Thiele das Geheimnis nicht erfahren darf. Und wie gesagt, 2 Folgen später wird es so dargestellt, als wenn sich da Adam und Man at Arms bloßen Spaß daraus machen. Das passt nicht so ganz.
Genau.
Ja.
Ganz genau. Gut, dass du das jetzt nochmal so aufgedröselt hast. Stimmt. Ja. Gehe ich absolut mit dir d'accord.
Aber wir haben ja auch schon festgestellt in der letzten Folge, dass seit dem Herrn der Wespen einfach viele ernste Dinge oder auch, ja, wie soll ich sagen, viele Dinge sich ein bisschen mehr ins Harmlose verkehrt haben. Vielleicht
genau, es geht weg vom barbarischen und vom Power and Sword Ansatz mehr zum Fantasy und Märchen Ansatz. Meine Interpretation, meine persönliche. Ja, und dann kommt es zu einer lustigen Szene wieder mit Orko und seinem Hutzauber, der natürlich auch
der Hutzauber
sehr, sehr lustig ist, aber nicht nur wegen des Zaubers oder eigentlich ist gar nicht der Zauber das Lustige, sondern ich glaube, das ist aber auch einer Meinung, Man at Arms und seine Reaktion und überhaupt Man at Arms in dieser Folge, oder? Locker, flockig, ja, befreit.
Unglaublich.
So ein richtiger, cool, also lockerer, alter Handwerker. So.
Ja, also ausgelassen und da wären wir fast wieder beim Meister Eder und seinen Handwerkerfreunden. Also ich habe Man at Arms selten so befreit, so locker, so spaßbereit und auch unernst irgendwie erlebt. Also er schreit ja da schon fast vor Lachen in dieser Szene. Orko! Also so richtig, richtig, wie man ihn gar nicht kennt normalerweise. Er ist ja immer sehr ernst. Aber steht ihm gut. Also ich habe Man at Arms sehr genossen in dieser Folge.
Ja, also für alle Man at Arms Fans ist diese Szene sehr, sehr empfehlenswert. Also wirklich da mal ein bisschen genauer hinhören. Da sind einige Dinge zwischen den Zeilen, die wirklich interessant sind, wo der Sprecher da 1-2 Dinge platziert. Ja, genau. Dann reitet er los, der Adam.
Dann reitet er los.
Oder doch He-Man? Weil Bassoff scheint es nicht kapiert zu haben.
Aber Bassoff trifft ja dann auf Adam.
Also, ja, aber kommt zurück und spricht davon, He-Man getroffen zu haben, ne?
Völlig richtig, ja. Das ist ein Fehler, der kommt dann ein bisschen später. Da hat der HG auch was im Skript übersehen. Genau. Was ich ganz... aber bleiben wir kurz bei der Szene, wo eben Prinz Adam mit Stridor herumreitet und dann auf Bassoff trifft. Was ich da lustig finde, als Bassoff dann wieder wegfliegt, da redet Adam mit Stridor, oder? Also eigentlich mit einem Roboter. Da sagt er so, da fliegt er hin, Stridor. Also auch sehr, wird sehr vermenschlicht da die, ja, die Maschine.
Ja, und er verrät ihm sogar das Geheimnis. Also hoffentlich plaudert es dir nicht aus. Mhm. Der Stridor. Absolut.
Ganz richtig. Genau. In der nächsten Szene kämpfen sie dann gegen Treeclops und Trapjaw, die mit ihrer Kampfmaschine daherkommen. Die wird nie so genau spezifiziert oder erklärt, was das genau für ein Gerät ist. Der Erzähler redet nur später, wie He-Man dann schon in der Kuppel gefangen ist, dass He-Man und Orko Explosionen und Rauch über der Stadt sehen. Also das muss schon irgend so ein Höllenteil sein, das da mit allen möglichen Bomben um sich schießt, diese Kampfmaschine.
Ja.
Hm. Ja. Was ganz lustig ist, also Triklops wird eigentlich von Orko besiegt, ist auch eine ganz heitere Szene, wo Triklops einfach mit seinem Schwert nach Orko schlägt und Orko auch sehr, wie soll ich sagen, sehr sehr lustig reagiert und klamaukhaft sagt, ah, Triklops, aufgepasst, du könntest mich treffen. Und Orko scheint ihn so sehr oder so wahnsinnig zu machen, dass Treeclops nicht auf den Boden schaut und dann in eine Kuhle stürzt. Und ja, damit ist er dann auch besiegt, oder?
Naja, also, absolut klamaukige Szene, wie du schon gesagt hast. muss man natürlich auch etwas genauer reingehen in die Szene. Orko, der ja seit der letzten Folge die Gegner verniedlicht mit Basil, oder beziehungsweise die Freunde verniedlicht und in dem Fall auch die Gegner, denn einmal erstens plaudert und quatscht er und blablat er irrsinnig viel während des Kampfes, während im Hintergrund He-Man kämpft und es klingt so, wie wenn er beim Essen wäre und mit Messer und Gabel ein bisschen herumstochert. Ja. Und ja, wirklich, also es tritt total in den Hintergrund die Kampfgeräusche. Und Orko sagt halt dann einmal,
pass ja, auf, Klops.
Genau, witzelt mit herum und dann macht er eben auch wieder seinen Zauberspruch und der Zauberspruch lautet dann, bei Regen, Sturm und Wind, Triklöpschen, sei blind. Und ja, das ist...
Sagt er da wirklich Triklöpschen? Das ist mir jetzt aufgefallen.
Nein, genau.
Ja, du dann
sehr blöde irgendwie. Triglops war doch bis jetzt verschont von diesen Klamauk-Szenen. Ist doch noch etwas härter dargestellt geworden. Jetzt hat es ihn auch getroffen. Und ja, vor allem dann auch seine Reaktion mit dem Helm, ne? Weil es verrutschte nur sein Helm. Deswegen sieht er nichts. Und deswegen stürzt er dann da auch in die Kuhle.
Und, ja, genau.
Und das kapiert er halt nicht. Oh, ich sehe nichts. Er checkt es halt überhaupt nicht. Und ja, deswegen auch jetzt ja einer der Schwachköpfe.
Aber ich stelle mir das eben lustig vor. Auf der einen oder nebenan sozusagen kämpfen He-Man und Trapjaw beiden auf zwei mächtigen Kampfrössern gegeneinander im heftigsten Getümmel. Und auf der anderen Seite ein blinder Treeclops fällt in eine Kuhle. Und laut Duden ist das ja eine muldenartige Vertiefung, eine flache Grube. Und ja, hat sich dann wahrscheinlich so wie Beastman den Fuß verstaucht und kann dann nicht mehr weiterkämpfen.
Kuhle auf jeden Fall das nächste Wort besiegt der Woche für die rechte und die linke Hand des Podcasts. Ja. Schaut mal rüber.
Ja, wunderbar. Tja, was passiert dann? He-Man und Orko werden gefangen in der Energiekuppel. Ist auch eine ganz schöne Szene, weil zuerst eben He-Man merkt, dass da irgendwas ist, eine unsichtbare Wand. Und He-Man zuerst sozusagen überrascht, beziehungsweise sogar verzweifelt reagiert. und Orko das am Anfang noch nicht so ganz glaubt und dann aber wie Orko dann auf einmal draufkommt, dass er nicht mehr beamen kann, dann ist Orko so richtig fertig, oder? Dann ist er so ganz niedergeschlagen und sagt so, hoi, hoi. Und er da merkt man, also wenn Orko da nicht mehr die Sicherheit hat, sich aus einer Gefahr auch wegbeamen zu können, dann ist er richtig down.
Ja, zu Recht, absolut.
Zu Recht natürlich. Genau. Ja, und Skeletor, der lernt dazu, oder? Orko, der hat ja immer, auch in der letzten Folge beim Wespenfelsen, hat er immer sich wegbeamen können und Hilfe holen können. Diesmal eben nicht, das hat Skeletor mit berücksichtigt. Er sperrt beide ein in der Energieglocke und ja, wie man meinen möchte, hat er damit das richtige Mittel parat, um die beiden Helden auszuschalten. Aber
ja, stimmt, die da total schlau, auf das hatte ich gar nicht gedacht. Endlich mal Orko auch mit außer Gefecht gesetzt, gell?
Ja, klar.
Aber scheiße, trotzdem funktioniert es nicht.
Ja, trotzdem funktioniert es nicht, aber diese Erfindungswut von Man at Arms, die kann wahrscheinlich nicht mal Zodak vorhersehen, was unser guter Man at Arms als nächstes erfindet.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, und vor allem auch Zoa halt, gell? Die das natürlich in dem Fall übernimmt, dem Orko seinen Part, der normalerweise die Leute im Palast warnt. Diesmal macht
richtig.
Halt Zoa.
Genau. Ja, Zoa warnt Teela mit telepathischer Stimme und Bassoff, da sind wir jetzt schon in der nächsten Szene beim Angriff auf den Königspalast, da kommt ja Bassoff mit ordentlicher Verspätung zum Königspalast, als die Schlacht schon im vollen Gange ist und berichtet eben davon, dass Skeletor eine Kampfmaschine auf den Weg geschickt hat und er sagt dann, dass er zu spät eintrifft, das hat einen Grund. Er ist nämlich auf den Magier Zodak getroffen, der ihn in die Irre geschickt hat, der ihn verwirrt hat, der sozusagen ja Bassoff dazu gebracht hat, dass er eben nicht gleich die Helden warnen kann. Und da frage ich mich schon, lieber Olli, was war eigentlich in dieser Folge der Plan von Zodak? Was hat der wirklich vorgehabt?
Na, können wir schon mal... Das weiß man nie. Manchmal ist er für einen, manchmal ist er gegen einen.
Aber diese Frage, die können wir uns auch am Ende dann nochmal stellen. Was war wirklich, was steckt hinter den Machenschaften Zodaks?
Ja, ist dir auch aufgefallen, dass man Zoa fast gar nicht versteht in dieser Szene, wo sie Teela warnt? Also jetzt... Als Hörer, als Hörspielhörer.
Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe mir auch gedacht, entweder haben meine Ohrhörer da irgendwas oder man versteht sie nicht. Aber ja, sie ist kaum zu verstehen. Der Schlachtlärm ist so laut im Hintergrund. Ja.
Genau.
Aber man weiß ja eh, in Wahrheit kann man es erraten, was sie sagen will, oder?
Ja, es ist nur interessant, ist man von dieser perfekten Produktion nicht gewohnt. Würde mich interessieren, ob es absichtlich gemacht wurde oder nicht.
Oder ob es schlecht abgemischt war, die Tonspuren.
So ist es.
Ja. Ja, an dieser Stelle müssen wir noch erwähnen, hier passiert eben der Fehler im Skript, dass Bassoff nämlich im Königspalast dann sagt, He-Man hat ihn geschickt, um sie zu warnen, wobei Bassoff doch noch mit Adam geredet hat. Also als er auf ihn getroffen ist, war Adam noch nicht in He-Man verwandelt. Also das hat hier nicht ganz zusammengepasst.
Absolut.
Kleiner Fehler verzeihen wir gerne, oder?
Verzeihen wir gerne. Natürlich. Wir sind da nicht so traurig, wie es Man at Arms ist, als He-Man zurückkehrt und als Retter in der Not die Schlacht quasi im Alleingang wieder mal gewinnt und sehr, sehr, ja, auffällig.
Na, es ist richtig auffällig, weil er Man-at-Arms so, wie wir vorher gesagt haben, eigentlich so ja heiter ist in dieser Folge. Und da sagt er richtig traurig, fast schon niedergeschlagen, ja, du hast recht, Thieler, He-Man hat die Schlacht fast alleine gewonnen. So richtig enttäuscht, oder? Also Man-at-Arms als ständiger Sidekick von He-Man, ich glaube, der will auch mal so eine Schlacht alleine gewinnen,
ja, oder? Das wäre die Chance gewesen.
Das wäre die Chance gewesen, mit dem Desintegratorstrahler einfach mal, warum nicht auf den Battle Bones richten, oder? Und dann, oder auf die Kampfmaschine und das mal so desintegrieren. Dann bräuchte er vielleicht He-Man gar nicht, um gegen die Bösen zu gewinnen. Aber der Man-at-Arms ist ja schlau, lieber Olli. Und zwar, er zerstört natürlich niemals das Kriegsgerät, das Skeletor so mit sich bringt, weil da stauben die Masters ja jetzt einiges ab, oder? In der letzten Folge schon den Dragon Walker, den sie sich gekrallt haben, und in dieser Folge den Battle Bones. Den Sammelsaurus, den die Bösen, als sie vor He-Man fliehen, natürlich auch zurücklassen. Da sieht Man-at-Arms natürlich seine Stunde kommen. Er will den Battle Bones umbauen zu einem fliegenden Mannschaftstransporter. Genau, weil, wie wir auch wissen, seit den letzten Folgen in den Masters-Fahrzeugen, die sind zwar cool und schnell, aber da ist wenig Platz, oder? Im Talent Fighter ist es zu dritt schon sehr eng. Beim Wind Rider mussten sie sich in der letzten Folge an den Flügeln festhalten, weil kein Platz ist. Da braucht es jetzt mal so einen richtig großen Battle Bones, mit dem man einfach alle reinpacken können, Kofferraum auf und rein damit.
Vielleicht hatte sie da beim Buzzoff aka Doc Brown ein paar Tipps geholt, wie man Bodengeräte zu Fluggeräten umpolt. Genau. Aber ich persönlich habe das immer als Kind auch schon too much gefunden und mir das nie so richtig vorstellen können, dieses Knochengerüst fliegend bei der Landung, müssen doch alle Knochen so irgendwie durcheinander geraten. Mhm. Abgesehen davon, du weißt, diese Klemmen, wo man die Masters reinklemmen kann, die sind irgendwie das auch sehr lose und nicht so sicher, also da ist keine gescheite Verankerung, ja. Kein Karabiner. Also da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass einer durchrutscht oder so in luftiger Höhe.
Ja, es sieht einfach nicht aus wie ein Fluggerät, oder?
Na.
Wobei Man-at-Arms das ja ganz einfach erklärt, ja, damit Battle Bones fliegen kann, baue ich ein Antigravitationsgerät ein. Ist ja logisch. Nee. Mit einem Antigravitationsgerät, da fliegt das Ding dann. Und was lustig ist, wie Man-at-Arms dann sagt, er bringt ihn auch noch zum Brüllen. Da ist He-Man verwundert. Was, brüllen? Ja, Man-at-Arms, wie soll das gehen? Wie soll ein Skelett denn brüllen können? Und Man-at-Arms erklärt, da haben wir wieder mal was Edukatives. Schau mal, He-Man, da gebe ich einen Lautsprecher rein ins Maul, den schließe ich an ein Tonbandgerät an und dann brüllt der Battle Bones ganz ohne Magie. Da sagt er auch wieder ausgelassen und er fängt zu brüllen an, ganz ohne Magie. Wunderschön. Super. Antigravitationsgerät, sonnenklar, ja. Aber wie zum Geier kann man einen Battle Bones zum Brüllen bringen? Das muss erklärt werden. Habe ich wunderschön gefunden in dieser
Richtig.
Szene.
Aber weil es mir gerade einfällt, wir haben beide in unseren Aufzeichnungen nirgends den Machtschädel eigentlich registriert. Eine relativ machtschädelfreie Folge. Also He-Man relativ gechillt irgendwie und spielt sich nicht besonders auf hier in dieser Folge.
He-Man nicht ganz so autoritär, wie man ihn von früher kennt, zieht sich aber jetzt auch schon durch, oder? War bei den letzten, also beim Herr der Wespen war das auch schon so und was war vorher? Anti-Eternia.
Ja.
Also ich habe so das Gefühl, das zieht sich jetzt so ein bisschen durch.
Ja, bei Anti-Eternia war es schon, oder wollte er zum Beispiel ruckzuck sofort weg aus Castle Grayskull, ohne Rücksicht auf Verluste und so. Also da war er schon noch sehr wild entschlossen zumindest und Alpha-Tier-mäßig.
Wird einfach auch immer ein bisschen weichgespülter, der He-Man.
Mhm.
Aber ja. Gut.
Ja. Aber nicht weichgespült sind die Bösewichte. Sie beraten jetzt wieder. Und jetzt müssen sie zum Wespenturm, Dieter. Warum zum Geier müssen sie zum Wespenturm? Habe ich auch nie kapiert. Nie.
Ganz richtig, das verstehe ich auch nicht. Warum zum Wespenturm? Und warum wohnen am Wespenturm die machtlosen Götter? Also was machen die? Wer sind die? Und warum wohnt Bassoff dort? Ist er dann auch ein machtloser Gott oder versteht er sich gut mit denen? Das war für mich als Kind auch ganz komisch und ist es auch jetzt noch als Erwachsener. Irgendwie komisch. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, wie die Schlacht bei Castle Grayskull im Gange ist, nicht Castle Grayskull, beim Königspalast, da sagt Bassoff dann, ich fliege und hole meine Wespen, die haben Skeletor schon einmal in die Flucht geschlagen. Also, das heißt, vielleicht hat Sodak vorhergesehen, dass Bassoff seine Wespen holen will und ja, keine Ahnung, wollte das irgendwie als Anlass nutzen, die Schlacht dorthin zu verlagern. Aber wie gesagt.
Ja, okay, ja, super, interessant, passt. Kann man so sagen, kann man so machen. Ja, oder sie wollten einfach im Dialogbuch einfach mal den Tormann mit zugehaltener Nase
Wespenturm
sagen lassen. Das kann auch sein.
Ist ein super Wort, wenn man sich die Nase zuhält, ja.
Genau.
Genau. Ja, und da stellt sich mir gleich die nächste Frage. Warum war denn Orko schon wieder bei Bassoff am Wespenfelsen? Die sind wohl ziemlich gesagt, beste Freunde seit der letzten Folge.
Absolut.
Ja.
Genau. Und auch, also an dieser Stelle habe ich eben diesen inneren Dialog vom Skeletor nochmal notiert. Den habe ich auch schon vorweg dann rausgefeuert in der Analyse. Aber das ist einfach etwas, was ich wirklich hervorragend finde. Es ist herrlich einfach.
Ja, es ist für Skeletor einfach nicht so leicht zu verstehen, dass es auch noch was anderes geben kann als jemanden zu töten.
Töten? Ja, und vor allem, dadurch, dass Sodak ihm gesagt hat, er wird Gewinner, das legitimiert ihn quasi also aus seiner Sicht heraus dazu, dass er seine Freunde verrät und in die Schlucht stürzt. Und er sagt jetzt völlig verzweifelt, wie er dann zu Bassoff sagt, aber vielleicht habe ich nie mehr die Möglichkeit dazu, Bassoff, nie mehr.
Also die wahre Komik in dieser Szene ist ja, dass er einfach so mit Bassoff darüber redet, wie wenn der Bassoff sein Psychiater wäre, oder? Ja. Oder sein Psychotherapeut. So, aber schau, ich befinde mich jetzt gerade in dieser Zwickmühle und vielleicht habe ich nie mehr die Gelegenheit dazu. Das ist echt, er sieht der Bassoff jetzt gar nicht so als seinen Feind.
Nein, wie sein Sanctus.
Genau.
Ja, okay, dann hau's auf.
Genau, aber ja. Bassoff gibt natürlich Skeletor da ordentlich Kontra und sagt ihm, du, lieber Skeletor, wenn du das jetzt machst, dann wirst du nie mehr Freunde finden. Auch das ist ja ein völliger Blödsinn, oder? Weil, wenn wir uns richtig erinnern, wer wird denn da alle vorgestellt? Pantor, Jitsu, Cobra Khan, die waren ja alle nicht dabei. Also er hätte im Endeffekt 1, 2, 3, 4 Freunde verloren, aber die ganzen anderen von der Konferenz des Bösen und alle die alle noch kommen, Hordak, Modulok und so weiter. Also
genau, weil es würde in der vorigen Szene bei der Besprechung auch nochmal sogar extra erwähnt. Wir nehmen Whiplash, also Whiplash meldet sich und Evelyn. Mehr eh nicht. Und seine Hauptschergen sowieso sind sowieso dabei, ja.
Genau.
Weil, die sind eh hörig. Das heißt, es sind eh nur diese paar Leute und es wird sogar extra erwähnt und von daher ist es noch absurder eigentlich. Ja.
Völlig absurd. Und da haben wir auch noch den nächsten kleinen Fehler in der ganzen Szene, wo die Helden, also wo He-Man und die Schergen über die Felskante rollen und wo sie sich alle aneinander klammern. Wo war denn da Whiplash? Olli, wo...
Stiften gegangen.
Der ist stiften gegangen, der ist schon vorher abgehaut oder hat er zugeguckt oder ich persönlich glaube ja, Whiplash hatte den Masterplan, sich selbst zum Herrscher über alles Böse aufzuschwingen. Nämlich, ich glaube, er wollte, wenn Skeletor sozusagen auf die Finger He-Mans hinhackt mit dem Schwert, dann wollte er ihn auch gleich über die Kante schubsen. Ich glaube, das war Whiplashs Plan, der ihm dann vereitelt wurde, als Bassoff Skeletor überredet hat, dass sie alle gerettet werden.
Mag so sein, ja.
Das mag wohl so sein, ja.
Aber auffällig auch natürlich prinzipiell, wie sie dann gerettet werden, wie sie sich alle höflich bedanken, gefällt mir persönlich nicht so gut. Wie geht's dir damit?
Ich kann es schon verstehen, ehrlich gesagt. Also die stehen ja alle unter Schock, oder? Das merkt man ja auch. Die haben gerade Todesangst ausgestanden und die sind dann nicht gleich kampfbereit. Ja, die müssen sie eigentlich mal hinlegen, Beine hochlagern und so. Und dann, bis mal wieder ein bisschen Blut durchs Gehirn gepumpt wird. Nein, aber ich glaube, Evelyn sagt das ja auch ganz schön. Sie widerspricht der Skeletor, sehr mutig auch an dieser Stelle, und sie sagt, nein, Skeletor, wir werden nicht gegen sie kämpfen. Zumindest heute nicht. Da gibt es ja schon mal die richtige Antwort. Also heute sind sie dankbar, aber morgen sind sie natürlich wieder Todfeinde.
So ist das. Der Schlussgag, wie du schon richtig gesagt hast, kugeln sie sich alle wie die Mainzelmännchen am Schluss. Ja.
Genau, genau, ja. Ja, also nachdem Sodek seine Prophezeiung sozusagen aufgelöst hatte und Skeletor dann so richtig dumm dasteht, dann kommt es natürlich zu dieser Szene, wo dieser Sieg Skeletors auch von den Masters sehr belächelt wird. Finde ich an der Stelle auch ein bisschen unfair. Der arme Skeletor, da trifft er einmal, wahrscheinlich wirklich nur einmal in seinem Leben die richtige Entscheidung aus Sicht, sag ich mal, ja, der anderen, jetzt gar nicht nur der Masters, sondern auch aus Sicht von Evelyn, Treeclops und so weiter, und dann wird er so ausgelacht. Also das habe ich ziemlich fies gefunden.
Aber es schließt sich der Kreis ein bisschen für mich, weil es wirkt für mich auch wieder so wie ein bisschen wie am Stammtisch oder im Wirtshaus, wo sie einfach nochmal in lockerer Runde zusammenstehen, die Guten, und He-Man sagt sogar am Schluss noch, so Jungs, kommt's, es wird Zeit, jetzt gehen wir auch nach Hause, bestimmen noch eine letzte Runde oder trinken wir noch schnell aus, und dann geht jeder zu sich. Und wirkt für mich in dem Fall auch ein bisschen so ähnlich.
Es spannt sich wie ein Bogen, oder? Immer wieder diese ausgelassenen Szenen, die haben wir in regelmäßigen Abständen immer in dieser Folge.
Genau.
Ganz richtig.
Ja, lieber Freund, dann würde ich sagen, kurzes und prägnantes Fazit. Fang du mal an. Mach du mal.
Ja, also mein Fazit zu dieser Folge beginnt schon mit dem Titel. Skeletors Sieg ist natürlich, als Kind hat man da Gänsehaut. Die Folge wollte ich unbedingt haben, rein in den Kassettenspieler auf Play gedrückt, und dann dieser hammerstarke Einstieg mit der Vorstellung der Bösen ist wirklich super geil gewesen. Auch wenn es Werbung war, völlig egal. Als Kind habe ich das wirklich geliebt und ich liebe es auch heute noch, muss ich so sagen. Genau. Bassoff war wieder sehr präsent, wenn auch eher ein bisschen wirkungslos war, aber nachdem wir alle Lutz McKenzie-Fans sind, finde ich es immer toll, wenn er mit dabei ist.
Super.
Genau. Und die Folge kam auch ohne Battlecat aus. Das ist auch selten der Fall.
Ja.
Vor allem weiß man auch nicht, was passiert denn, wenn He-Man sich ohne Battlecat verwandelt. Liegt dann irgendwo Cringer unterm Tisch und wird auf einmal zur Kampfkatze oder ja. Aber
spätestens da sollte es einigen auffallen, ja. Dass da irgendwas nicht passt.
Genau. Aber ich muss sagen, die Folge kommt ganz gut ohne ihn aus. Man vermisst Battlecat jetzt nicht. Es Gibt genug andere Gefährten und es passt sehr gut so. Ja, Tila und Evelyn, mit den zweien haben wir auch wirklich zwei starke Frauen in dieser Folge. Tila ist ja die Oberbefehlshaberin beim Kampf um den Königspalast. Evelyn natürlich auch super, lehnt sich gegen Skeletor auf. Da ist mal richtig was los. Und ja, über die amüsanten Dialoge haben wir schon viel gesprochen. Wirklich, wirklich ein Highlight dieser Folge. Ist hörenswert und richtig gut. Was ich eher ein bisschen mau gefunden habe oder was mir nicht so gut gefallen hat, ist, von den ganzen ganz groß angekündigten Kämpfern sind abgesehen von Evelyn eigentlich wieder nur dieselben dabei, oder? Das war ein bisschen enttäuschend. Kein Cobra Khan, kein Jitsu, Clawful, der so richtig geil angekündigt wird. Ja. Ja, da erwartet man sich schon ein bisschen, die werden doch wohl in dieser Folge eingreifen und werden irgendwas machen.
Aber damit degradieren sie ja diese erste Szene dann doch eben auch zu dieser Werbeeinschaltung sozusagen. Ja,
das stimmt. Leider, ja. Mhm. Und man hätte ja da wirklich mal halt einfach auch die ein bisschen tauschen können. Dann sind es halt nicht Treeclops und Trapjaw, die ganz am Anfang auf He-Man und auf Orko stoßen, sondern halt mal andere. Das wäre wirklich ausbaufähig gewesen. Da hat der HG Francis eine Chance ausgelassen. Ja, und zu guter Letzt, die Moral von der ganzen Geschichte, ein Sieg über sich selbst. Also da muss ich auch sagen, aus der Perspektive eines Kindes gesehen, da versteht man es eigentlich nicht, warum der ach so fiese Skeletor nicht einfach alle hops gehen lässt. Das ist mir auch so gegangen, wie ich ein Kind war. Ich habe mir gedacht, naja, gibt's ja, da denkt der Skeletor nicht zweimal nach. Der hackt ihm in die Hand ab und los ist er ihn. Also da glaube ich, das war ein Versuch von den Produzenten auch mal nicht alles schwarz und weiß darzustellen, sondern auch mal ein bisschen grau zuzulassen und den Kindern auch zu zeigen, okay, es gibt nicht nur absolut gut und absolut böse, aber trotzdem, ich finde es nicht ganz so nachvollziehbar, dass Skeletor da wirklich seine Gefährten gerettet hat.
Dazu ist nichts hinzuzufügen, lieber Dieter. Alles, was du gesagt hast, ist auch ganz genau meine Meinung. Prinzipiell finde ich die Folge eigentlich wirklich gut. Jetzt nicht unbedingt vom Handlungsstrang, wobei auch den finde ich nicht schlecht. Aber ich finde einfach, es ist ja lustig, es sind wahnsinnig viele schöne, klamaukige Situationen und Gags eingebaut. Und die Moral, die ist natürlich, die kommt schon mit der Keule daher. Mhm. Also ist eher unerwartet.
Die
muss jetzt natürlich nicht sein. Finde ich persönlich jetzt sehr aufgezwungen. Würde ich auch absolut als Negativpunkt hier einkategorisieren. Aber unterm Strich, Folge cool, mit der legendären Anfangsszene sowieso. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Und deswegen, lieber Dieter, bekommt sie von mir eine 8 von 10.
Wunderbar, dann gehen wir diesmal d'accord. Auch ich gebe der Folge 8 von 10 möglichen Punkten. Also, wir sind wirklich momentan in ganz oben im Ranking, die Folgen, die wir zuletzt hatten. Alle gut. Und ja, wollen wir mal hoffen, dass es so weitergeht. Was kommt als nächstes? Der Eisvogel, oder? Mhm. Ja, dann werden wir sehen, was der Eisvogel so zu bieten hat.
Genau. Möglicherweise wieder Gäste. Mal schauen. Dieter, du hast eine geniale, möchte ich fast sagen, geniale Idee mir gepitcht. Und wenn du jetzt noch unseren lieben Listeners da draußen das Ganze nochmal erklären wirst. Ich habe es am Anfang nicht kapiert, aber mittlerweile habe ich die Corona-Schutzimpfung überwunden und bin aus meinem Delirium aufgewacht und kapiere, was du meinst.
Sehr schön. Ja, lieber Olli, wir haben ja jetzt immer bei jeder Folge haben wir die Honigbombenfrage gestellt, weil wir Honigbomben einfach so toll finden. Und die Honigbomben, das weiß ja jeder, der die letzte Folge gehört hat, die wurden beim Wespenfelsen abgeworfen. Darum möchten wir jetzt diese Frage auch nicht mehr stellen, denn wir haben eine neue Frage für euch. Eine sehr interessante Frage, nämlich wir nennen sie die Siegertyp-Frage. Und zwar, wie wir später in späteren Folgen nochmal hören werden, ist ja Mechaneck ein Siegertyp. Und heute möchte ich von dir wissen, lieber Olli, also wir werden jetzt immer so ein paar Typen werde ich dir nennen und du musst einfach sagen, wer da der größere Siegertyp ist. Mechaneck oder den ich dir vorlegen werde. Und In dem Fall, in der heutigen Folge, möchte ich dich fragen, wer ist für dich der größere Siegertyp? Morten, der coole Chauffeur von den drei Fragezeichen, oder Mechaneck, der galaktische Kundschafter?
Ja, Morten ist natürlich ein cooler Typ, wie du es richtig gesagt hast, aber Mechaneck ist der größere Siegertyp.
Ja, das bringt uns auch schon zum Schluss, lieber Olli. Heute war es eine lange Folge, aber es gab so viele Bösewichte zu besprechen und so viele schöne Szenen. Haben wir genossen, oder? Diese Folge Skeletors Sieg.
Absolut, super Folge. Absolut. Haben wir eh schon gesagt.
Dann bleiben
wir... Deswegen ist sie auch so lang, wenn du das jetzt nochmal fragst.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Schluss und mir bleibt noch zu sagen, das, was ich immer am Ende von unserem Podcast sage, und zwar Eternia wird nicht untergehen. Ich meine, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann, liebe Leute, erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.